Verehrte liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit einer Folie noch einmal da anknüpfen, wo wir gestern Abend standen. Sie sehen hier einen Grabstein, den es auf dem kleinen Friedhof in Unterweissach, wo auch unser Junge begraben liegt, gibt. Da kommen also zwei mächtige Felsbrocken sozusagen wie die Wangen einer Zange aus dem Boden heraus. Und in der Mitte ist ein Gebilde, das sieht aus wie ein Ei. Und man kann sich vorstellen, wenn diese mächtigen Backen der Zange zupacken, wenn sie zubeißen, dann hat das Ei, Sie wissen, das Ei ist ein Symbol des Lebens, dann hat das Ei keine Chance. Und auf diesem eiförmigen Gebilde ist der Satz eingegraben, mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Von beiden Seiten umschlossen. Ich denke, dieser Grabstein beschreibt eine tiefe Wahrheit. Wir haben gestern gesehen, dass diese Wahrheit mindestens zwei Seiten hat. Die eine ist eine biologische. In dieser unserer gefallenen Welt sind Leben und Tod siamesisch verbunden. Alle Wesen, die sich fortpflanzen, sind sterblich. Und alle Wesen, die sterben, pflanzen sich fort. Wo Fortpflanzung ist, da ist Tod. Mitten im Leben, mitten in den Zellteilungen ist der Tod also schon drin. Und dann das andere, was sehr viel tiefer geht. Mitten wir im Leben sind, in diesem von Gott getrennten Leben, sind wir auch von dem Tod umfangen. Wir haben vorhin gehört, was wir uns von Gott wegnehmen, das müssen wir bezahlen. Und indem wir uns selber von Gott weggenommen haben, müssen wir das mit dem Leben bezahlen. Es ist also im umfassenden Sinne wahr, was Luther ja auch in einem Lied singt, mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen, und das ist todsicher. Manche meinen ja, todsicher sei noch sicherer als das Amen in der Kirche. Darüber muss man allerdings streiten. Jetzt lege ich um diese erste Folie eine zweite herum. Luther hat nämlich auch den anderen Satz formuliert. Mitten in dem Tode sind von dem Leben wir umfangen. Diese erste Wirklichkeit ist umschlossen von einer zweiten. Auch für Christen gilt das, dass wir hinein müssen in den Tod. Aber mitten in diesem Tod umfängt uns das Leben in Person Jesus Christus. Und das ist dann eben nicht nur todsicher. Eigentlich ist es unanständig, wenn wir von todsicher sprechen als Christen. Ostergewiss ist mehr. Und das Amen in der Kirche, das es ist gewisslich wahr, ist stärker als das letzte Wort, das angeblich der Tod spricht. Unsere Frage soll heute Morgen heißen, wie kommt es in der biblischen Botschaft dazu, dass diese schwarze Wirklichkeit in der Mitte umgriffen sein kann von diesem Evangelium des Lebens. Mitten in dem Tode sind von dem Leben wir umfangen. Wie kommt es dazu, dass in einem Leben, das todsicher zu Ende geht, die Ostergewissheit doch größer ist? Ich möchte Sie heute Morgen mitnehmen zu einer Wanderung durch die biblische Geschichte. Wir wollen also so ein Stück heilsgeschichtlich gesamtbiblischer Betrachtung versuchen. Ich will am Anfang Ihnen so etwas wie ein anschauliches Bild für die Sinne hinstellen, sozusagen ein Sinnbild. Ich habe da versucht, so etwas Architektonisches zu zeichnen. Sie werden die Elisabethkirche kennen hier in Marburg. Ein wunderschön, rein gotischer Bau. Nun gibt es aber große Kathedralen, die keineswegs nur von einer Stilrichtung geprägt sind. Es gibt also Kathedralen, da ist die Krypta tief unten in den Fels eingelassen und sozusagen noch im ottonischen Stil. Und dann das Langhaus präsentiert sich darüber romanisch mit den Rundbögen. Noch später hat man den Chor angebaut. Und der Chor zeigt das strahlende Licht eines gotischen Gebäudes. Dann hat man in den Kapellenkranz im Chorraum in späteren Jahrhunderten barocke Altäre eingebaut. Und schließlich hat der Krieg einiges zerstört und ein moderner Künstler hat sehr eindrückliche Glasfenster gestaltet aus dem 20. Jahrhundert.
Also an dieser einen Kathedrale haben dann Jahrhunderte gebaut und dennoch ist es ein großes Ganzes. So ähnlich ist das, wenn man die biblische Botschaft vom Tod von den ältesten Schichten des Alten Testamentes bis hin zu der Botschaft des Neuen Testamentes einmal auf sich wirken lässt. Nicht wahr, dass die Glasfenster in dieser Kathedrale vielleicht von Marc Chagall sind und also etwas ganz Modernes sind, macht keineswegs das ottonische Fundament überflüssig. Das gehört alles zusammen zu einer großen Einheit. Meine Folie sieht jetzt so aus. Was wir da unten blau sehen, das ist das allertiefste Fundament alttestamentlicher Aussagen, die auch das tragen, was wir Christen dann bekennen. Und da wird eigentlich gegenüber der Welt der Religion dreimal ein deutliches Nein gesprochen. So nicht. Auf diesem Fundament des Nein steht auch das Evangelium von Jesus Christus. Dann ist darauf im Alten Testament eigentlich in drei Stufen, man könnte auch sagen in drei Stilrichtungen, ein Ja der Verheißung aufgesetzt. Die einzelnen Epochen werden wir dann besprechen. Und dann wölbt sich darüber die Kuppel, die in dem Namen Jesus Christus besteht und darin gipfelt. Und das Kreuz zeigt sozusagen hinaus auf die Vollendung, die noch kommt. Sie brauchen sich jetzt gar nicht mit den Einzelheiten hier beschäftigen, nur dass Sie das als ein Bild für die Sinne einmal vor Augen haben. Wir reden in einem ersten Abschnitt also über diese Urfundamente, die eingelassen sind, als das Wort Gottes mitten hinein in den Brei der Religionsgeschichte. Dann sprechen wir von drei Schritten. Gott hat seine Kinder nicht gleich vor die ganze Wahrheit gestellt. Die hätte sie geblendet oder erschlagen. Er hat sie schrittweise geführt, immer ein Durchblick, bis er dann in Jesus Christus das Leben selbst unter uns hat erscheinen lassen. Wenn wir dann noch Zeit haben, dann möchte ich sozusagen aus zwei Bauteilen je einen Stein noch herausnehmen, aus dem grünen alttestamentlichen etwas zu Psalm 22 und aus dem roten, aus der Jesus-Christus-Offenbarung, ein paar Bemerkungen zu 1. Korinther 15. Die Zeit wird lehren, ob wir da hinkommen. Es ist ja manche Kathedrale in ihrer Baugeschichte unvollendet geblieben. Der Kölner Dom hat Jahrhunderte ohne Türme gestanden. Wir müssen also sehen, wie weit wir kommen. Das also als das Bild, das Ganze einmal anschaulich vor Augen halten soll. Nun kommen wir zu dem Unterbau. Der Unterbau Grundlegendes oder das dreifache Nein, das im Alten Testament gesprochen wird. Bei dem ersten Nein geht es um das, was man auch die biblische Nüchternheit nennen könnte. Man kann in der Welt der Religionen feststellen, eine anständige Religion muss eine Antwort geben auf die Frage nach dem Tod. Gestern haben wir gesagt, aus den sogenannten primitiven Kulturkreisen, da heißt der Satz, wer richtig bestattet ist, der lebt weiter. Im Ritus der richtigen Bestattung ist das Weiterleben garantiert, das ist nur eine Art Komma. Also eine anständige Religion hat Antworten auf den Tod zu geben, was soll sie denn sonst? Und der atheistische Religionsphilosoph Ludwig Feuerbach hat geradezu die Religionen aus der Todesfrage abgeleitet. Er hat gesagt, wenn die Menschen nicht sterben würden, dann gäbe es auch keine Religion. Angesichts der Tatsache des Sterbens können es die Menschen einfach nicht aushalten. Er hat ein anschauliches Bild, er sagt, die Tränen, die aus den Augen fließen an den Gräbern, die steigen empor, die verdunsten in den Himmel der Fantasie und bilden dann die Bilder Gottes. Also für Feuerbach gibt es ja keinen wirklichen Gott, sondern nur Bilder, nur Gottes Projektion. Und er sagt, weil die Menschen es nicht aushalten mit dem Tod, darum fangen sie an, sich einen unsterblichen Gott zu erfinden, der sie dann mit ewigem Leben versorgen soll. Was richtig daran ist, ist, dass Feuerbach beobachtet hat, das gehört einfach zu den Religionen, eine Antwort auf den Tod muss sein. Und wenn man da nun zu unserem ersten Punkt kommt, da stehen wir bei dem Alten Testament zunächst einmal vor einer Fehlanzeige. Es gibt in den ältesten Schichten des Alten Testamentes keine Antwort, keine plausible, keine praktikable Antwort auf die Todesfrage. Da wird gesagt, die Todesfrage ist eine letzte Grenze, ein eiserner Vorhang. Und wenn einmal dieser eiserne Vorhang durchbrochen oder gelüftet sein soll, dann muss Gott schon selbst eingreifen. Der Theologe Gerhard von Rath hat festgestellt, das ist unter den Religionen in der alten Welt ganz einzigartig. Dass man Israel sagt, vor der Todesgrenze müssen wir schweigen, da haben wir nichts zu sagen. Wir können von uns aus nicht träumen und fantasieren über den Tod hinweg. Ich lese nach der Übersetzung von Menge zwei Verse aus dem Predigerbuch, dem 3. Kapitel. Da steht, das Schicksal des Menschen und das Schicksal der Tiere ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle den gleichen Odem. Und einen Vorzug des Menschen vor den Tieren gibt es nicht. Alles geht an denselben Ort. Alles ist vom Staub geworden und alles kehrt in den Staub zurück. Ja, wer weiß denn vom Lebensodem des Menschen, ob er aufwärts in die Luft steigt? Es ist alles eitel. Das sagt im Alten Testament nicht ein ausgemachter Skeptiker, sondern im Alten Testament sagt es der Weiseste der Weisen. Adolf Schlatter hat einmal gesagt, wenn das irgendein Nihilist sagen würde, dann würde man das ja verstehen. Aber es ist in den Mund des Königs Salomo gelegt, der in der Antike als der Weiseste gilt, der das Letzte sagen kann, was Menschen von sich aus sagen können. Und was sagt er? Es geht dem Menschen wie dem Vieh. Johannes Brahms hat ein sehr eindrückliches Lied darüber gedichtet, komponiert zu diesem Text. Also, das ist das Erste. Wir von uns aus haben nicht das Recht und haben nicht die Möglichkeit, über den Tod hinauszugreifen. Das ist wahrhaft biblische Nüchternheit. Es gibt nur einen, der unsterblich ist. Es gibt nur einen, der in sich selber das Leben hat. Das ist Gott. Und wenn es denn einen Durchbruch der Todesgrenze geben sollte, dann muss er von der anderen Seite kommen. Nicht indem wir über diesen eisernen Vorhang hinweg spekulieren, sondern indem er ihn zerbricht. Ich denke, das ist heute, wo in der New Age-Mentalität es ja sozusagen selbstverständlich ist, dass man über den Tod hinaus spekulieren kann, ein Ruf zur Nüchternheit, dieses erste heilige Nein. Wir haben weder das Recht noch die Möglichkeit, von uns aus die Todesgrenze auch nur denkerisch, auch nur fantasierend zu übersteigen. Da prallen wir gegen eine Mauer und sind ohnmächtig, darüber hinwegzukommen. Das gehört zu den Fundamenten biblischen Denkens. Allein Gott ist unsterblich. Das nächste, das zweite Nein im Fundament. Auch das ist in den Religionen so, dass es nicht nur einen Gott gibt für die Lichtwelt, für die Welt des Lebens, sondern es gibt auch einen Gott für die Welt da unten, für die Hadeswelt. Und auch diesem Gott kann man Opfer bringen und mit diesem Gott kann man sich gutstellen. Man muss eben sehen, dass man sich sozusagen da in der Unterwelt, im Hades, einen Platz bereitet. Es ist ja sehr interessant in den alten Sprachen, dass die von Vorfahren reden. Die Vorfahren fahren sozusagen voraus und die Vorfahren haben da schon Quartier bezogen in der Totenwelt und wir fahren hinterdrein und es kommt darauf an, dass wir gut bei den Vorfahren ankommen. Und mit den Vorfahren, die uns vorangegangen sind, kann man dann auch Kontakt aufnehmen. Auch das gehört in der Welt der Religionen dazu, Gesprächskontakt mit denen, die in der Todeswelt leben. Bei uns begegnet das ja heute vor allen Dingen als Spiritismus, in den primitiven Religionen als Ahnenkult. Hinter dem Spiritismus, also die Meinung, es gäbe Techniken, hineinzugreifen in diese Welt des Todes und mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Dazu ließen sich mancherlei sagen, ich will nur eine ironische Bemerkung eines Fachmanns bringen. Es gibt ja da solche Zirkel, die so eine Sitzung bilden, so eine Seance, und dann lassen sie Goethe kommen. Zunächst mal ist erstaunlich, dass der arme Goethe jedes Mal erscheinen muss, wenn da irgendwelche kulturbeflissenen Damen und Herren sich seiner bemächtigen wollen. Und angeblich kommt er dann. Aber was er dann von sich gibt, das lässt den Verdacht zu, dass die großen Geister beim Abscheiden ins Jenseits alle ein wenig geistesschwach geworden sind. Die Äußerungen zeigen nicht etwa von einer Horizonterweiterung dieses Goethes, sondern von einer zunehmenden Verdummung und Verblödung. Das heißt, wenn man das psychologisch erklärt, es kommt aus dem Munde dieses angeblichen Goethe-Geistes nicht mehr, als dieser Zirkel von Goethe versteht. Und das ist meist nicht sehr viel. Gleichwohl, auch wenn man das psychologisch erklären kann, greifen wir da in eine Dimension hinein, vor die Gott sein Nein gestellt hat. Das kann auch viel einfacher anfangen. Wir hatten in unserer Nachbarschaft eine Frau wohnen, die nach dem Tode ihres Mannes, die Ehe war gar nicht immer glücklich gewesen, ein Bild aufstellte, sozusagen ein Hausaltar machte und jeden Abend dann sozusagen, Schwaben würden sagen, ein Adächtle, der kleine Andacht hielt nicht mit dem Wort der Bibel, sondern mit dem Bild ihres Mannes, und man sah, wie das für die Frau krankmachend wurde. Auch da ist es gut, auf dieses Nein Gottes zu rechnen. Es gibt deswegen keinen Gott der Totenwelt und es gibt keinen Zugang zur Totenwelt, denn Gott ist allein Gott. Yahweh ist allein Gott. Und es ist auch nicht nötig, von diesen Geistern sich inspirieren zu wollen. Es heißt in Jesaja 8, wenn man aber zu euch sagt, ihr müsst die Totenbeschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, dann antwortet, soll nicht ein Volk bei seinem Gott anfragen? Soll es etwa betreffs der Lebenden bei den Toten anfragen? Nein, hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Das ist ein Ruf zur Sache. Sie kennen die Geschichte, dass der Saul bei jener, Anführungsstriche, Hexe zur Endor sich informieren wollte. Das Einzige, was an dieser dunklen Geschichte klar ist, dass er dabei sein Todesurteil empfangen hat. Das ist also das zweite Nein, das wir festhalten müssen. Erstens, wir können von uns aus die Todesgrenze nicht überschreiten. Das zweite Nein, wir haben kein Recht und auch keinen Grund, zu dem vorwitzigen Versuch hineinzugreifen in diese Welt. Das dritte Modell ist, dass man in der Umwelt Israels normalerweise die Tatsache, dass wir sterben müssen, als eine große Panne erklärt. Da ist den Menschen ein Unglück widerfahren. Es ist ja eigenartig, dass sich offenbar auf keiner Kulturstufe und in keiner Religion die Menschen abfinden können mit dem Tod. Ja, man kann sagen, nach dem Evolutionsmodell, der Tod ist ja dazu da, damit das Leben sich höher entwickelt. Nicht wahr, das weniger Angepasste wird ausgeschieden, wird getötet, damit das andere sich höher entwickeln kann. Also ist der Tod der Preis für die Höherentwicklung, das kann man sagen. Oder man hat im Marxismus gesagt, wenn ihr sterbt, das ist ja nicht so wichtig. Die kommende, übernächste Generation, die wird dann das Paradies der klassenlosen Gesellschaft ererben. Im Grunde war das dann doch eine sehr peinliche Vorstellung. Man muss sich einen gigantischen Berg von Skeletten vorstellen und die letzte Generation, die tanzt und feiert darauf das Paradies der klassenlosen Gesellschaft. Das ist nicht verwunderlich, dass diese marxistische Ideologie ob ihrer Verdünnung sich nicht hat halten lassen. Die Frau Goritschewa hat vor Jahren schon gesagt, sie habe keinen einzigen Professor in der Sowjetunion gefunden, der nach außen getarnt, der in Wirklichkeit ein Marxist gewesen sei. Also dieses sich mit dem Tod abfinden scheint dem Menschen nicht zu geraten. Es heißt ja ein Wort im Alten Testament, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt habe. Das ganze Modell als natürlich zu erklären, den Tod für natürlich anzusehen, das gelingt dem Menschen offenbar nicht, trotz vieler Worte. Stattdessen gibt es sehr viele Geschichten, in denen erzählt wird, mythische Geschichten, wie der Mensch ganz nah dran war, das ewige Leben zu packen. Etwa in der großen Gilgamesch-Geschichte, da wird berichtet, dass der Gilgamesch die Pflanze des Lebens schon gefunden hatte. Es war sehr mühevoll gewesen und er war verschwitzt, er legt die Pflanze am Rand eines Weihers ab und dann springt er in das Wasser und während er sich dort badet, wird ihm die Pflanze des Lebens von einer listigen Schlange gestohlen. So nah war er dran. Es war ein Unglück, man hat ihn betrogen, er ist hereingefallen, es war eine Pechsträhne. Das heißt, man sagt, es ist ein Unglück, ein Unfall, ich habe da Schicksal hingeschrieben. Wir können nicht dafür, es ist halt so geworden, wir haben das Leben nicht. An der Stelle kommt das dritte Nein der Bibel. Damit können wir uns nicht herausreden, dass der Tod irgendwie zum Programm gehöre. Sondern das Ja, das dazugehört, ist, denk dran, Mensch, du bist schuldig. Da steht der Nathan vor dem David und sagt das Wort, Atta Haish, du bist der Mann. Und da gibt's nichts, sich herauszureden. Ich nenne Ihnen Bibelstellen, die Sie kennen. An dem Tag, da du von diesem Baum essen wirst, wirst du des Todes sterben. Das ist Gericht Gottes. Oder Psalm 90, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Das ist nicht einfach Natur oder Schicksal. Oder Römer 6, der Tod ist der Sünde sold. Hebräer 9, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt, für das biblische Denken ist die Todesfrage gar nicht die letzte und tiefste Frage. Die Todesfrage ist ein Symptom. Und unter der Todesfrage sitzt die Frage nach der Trennung von Gott. Wir haben uns das Leben genommen, indem wir Gott verlassen haben. Das wären sozusagen die drei Grundansätze, ich könnte auch sagen, die drei Axiome, die ganz tief im Felsgestein biblischen Denkens einzementiert sind. Das Urgestein. Nämlich diese drei Erkenntnisse: Wer Ja sagt zu dem einen lebendigen Gott und weiß, dass nur in Gott das Leben ist, der kann nicht mit seinen menschlichen Versuchen auf den Wahn verfallen, den Tod von sich aus überschreiten zu wollen. Das muss er schon tun. Das zweite, wer Ja sagt zu dem einen Gott, wer Ja sagt zum ersten Gebot, dem ist es verwehrt, andere Offenbarungsquellen anzuzapfen, etwas Spiritistische. Und wer vor dem lebendigen Gott steht, der kann nicht sagen, es ist halt eine Panne, eine Fehlkonstruktion, dass Menschen sterben müssen, sondern das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Vielleicht kann man das nochmal so sagen. Es wird nirgendwo in der Bibel die Frage nach der Schuld erklärt. Warum nicht? Erklären heißt etwas auf eine Ursache zurückführen. Eine Ursache ist immer ein S. Und wenn ich meine Schuld auf eine Ursache zurückführen könnte, ob das nun meine Erbanlagen sind oder meine Erziehung, das Milieu oder was immer, wenn ich meine Schuld erklären könnte, sie auf ein S zurückführen, dann wäre ich schön draußen. Es wird nie in der Bibel Schuld erklärt. Dritte Person sächlich, es hat's gemacht, das Weib, das du mir gegeben hast. Sondern es wird in der Bibel immer nur in der ersten Person davon gesprochen. Ich habe an dir gesündigt. Nicht erklären, sondern bekennen. Ich und meine Sünden. Das sind sozusagen die Grundlagen für alles biblische Denken im Blick auf den Tod. Ein dreifaches Nein, das in einem dreifachen Ja zu der Gottheit Gottes und zu der Schuld des Menschen wurzelt. Jetzt möchte ich 5 Minuten ein Bibelpuzzle einschieben. Da sind einige Bibelstellen zur Auswahl. Es sind deren viele. Ich habe einige nochmal herausgehoben durch einen seitlichen Strich, lassen Sie die anderen gleich weg. Wenn Sie ein bisschen jetzt also Bibeln, und die Frage wäre ja, passen die denn eigentlich zusammen? Das, was in diesen Bibelstellen ausgesagt wird, passt das zusammen? Sie müssen nicht alle gelesen haben, wenn Sie 1 oder 2 oder 3 oder 4 einfach mal sich angeschaut haben, weil die Zeit meist nicht für, sondern gegen uns arbeitet, melde ich mich pünktlich in 5 Minuten wieder. Und dann gehen wir unseren nächsten Schritt an. Es geht jetzt um dieses Mittelgeschoss in unserer Architekturskizze. Und die alttestamentlichen Stellen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die haben es zu tun mit diesen drei durchaus unterschiedlichen Stilepochen, die aneinander anschließen. Das verheißen Sie ja. Ich gehe jetzt mal so vor, dass ich von unten beginne. In einer bestimmten Schicht des Alten Testamentes ist davon die Rede, es gibt nichts Finsteres und Unheimlicheres und Dunkleres, als wenn man in die Scheol gerät, in die Totenwelt. Warum ist das so? Nun, Leben heißt im Alten Testament Umgang haben mit Gott. Dass Gott unser gedenkt, dass wir bei Gott vorkommen und dass wir ihm antworten dürfen, dass wir Gott loben dürfen. Das heißt Leben. jetzt wird über dieses Sheol, Hades heißt das griechische Wort, im alten Glaubensbekenntnis hieß es niedergefahren zur Hölle. Heute heißt es endlich niedergefahren ins Totenreich. Damit ist die Sheol gemeint. Der Hades, nicht der Ort einer ewigen Verdammnis. Die Sheol. Sheol bedeutet nun Trennung vom Leben und das heißt auch Trennung von Gott. Sie können das im Neuen Testament noch nachvollziehen. Ein Priester darf eine Leiche nicht berühren. Das ist unrein. Und Jesus sagt einmal von den Pharisäern, ihr seid wie getarnte, wie mit Efeu überwucherte Gräber. Da geht man schön spazieren und merkt gar nicht, dass man da auf ein Grab tritt. Und wenn man auf ein Grab tritt, wird man unrein. Sie wissen, dass unrein in der biblischen Sprache nichts mit Seife und Hygiene zu tun hat, sondern da berührt man einen Bereich, der wider Gott ist. Hier klingt etwas von dem letzten Feind an, von dem Paulus spricht. Sheol heißt Trennung vom Leben und Trennung von Gott. Da steht also das erschreckende Psalm 88,6, dass Gott der Toten nicht mehr gedenkt. Das heißt, sie kommen bei Gott nicht mehr vor und umgekehrt, dass die Toten Gott nicht mehr loben können. Da betet der Todkranke, Hiskia, lass mich nur nicht sterben, denn die Sheol lobt dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich. Ein Mund, der im Tode verstummt, ist auch für Gott tot. Oder im Psalm 88 die rhetorische Frage, wirst du auch an Toten Wunder tun? Und da muss man im alttestamentlichen Sinn auf dieser Ebene sagen, nein. Und der Hiob sagt einmal geradezu im grimmigen Humor, nun werde ich mich in die Erde legen, und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. Da kommst du zu spät. Ätsch Gott. Mach mich gesund, dass ich dich loben kann. Das ist also die Merkwürdigkeit. Die Totenwelt ist von solcher Ungeheuerlichkeit, dass man da keinen Kontakt zu Gott hat und Gespräch mit Gott. Gott loben können, das heißt leben. Andererseits ist diese Sheol aber auch nicht ein anderer Bereich, dass man da andere Götter aufsuchen könnte. Das steht ja etwa bei Amos oder im Psalm 139, bettete ich mich bei den Toten und der Unterwelt, wollte ich da vor dir fliehen, so bist du auch da. Also das Totenreich eignet sich nicht als Fluchtort, wenn man Gott entwischen möchte. Und wenn sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, so soll sie doch meine Hand von dort holen. Ein merkwürdiges Zwischenreich. Auf der einen Seite kein Lebenskontakt zu Gott, auf andererseits doch kein Gebiet, das Gott verschlossen ist. Und an dieser Stelle entsteht einfach für den Glauben Israels ein tiefes Problem. Gott bringt den Glauben an eine Grenzfrage. Und die Grenzfrage heißt so, entweder muss der Glaube an die Alleinherrschaft des einen Gottes zerbrechen, man muss da doch irgendwelche Größen einführen, man muss doch mit Okkultismus anfangen und Spiritismus und anderem, oder aber die Macht Gottes muss auch diese Sheol ergreifen. Nicht nur umfassen, dass man sich vor ihm da nicht verstecken kann, sondern auch positiv eine Beziehung dazu gewinnen. Und da gibt es nun die zweite Schicht. Also in der ersten Schicht können wir das in den Psalmen immer wieder lesen, dass Beter sagen, o Herr, erhöre mich, lass mich nicht sterben, dass ich dich lobe. Und dann kippt der Psalm plötzlich um und der Beter sagt, Herr, ich danke dir, du hast mich aus dem Tode wieder herausgeführt. Du führst in den Tod hinein und wieder hinaus, heißt es in dem Psalm der Hanna. Das meint aber zunächst das biologische Sterben. Und diejenigen, die da noch loben können, die sind eben aus dem Koma wieder wach geworden. Die wurden noch mal reanimiert und jetzt können sie wieder loben. Aber was geschieht mit den anderen? Ich weiß doch, dass mich das als Student ungemein gepackt hat, als mir an dem Psalm 73 einmal klar wurde, da stößt Gott eine völlig neue Tür auf. Ich war, wir kennen diesen Psalm 73, da ist einer zutiefst angefochten mit Gott. Es heißt an einer Stelle, ich war wie ein Tier vor dir. Das heißt ganz ohne Vernunft und voller Verzweiflung, nur noch umgetrieben. Warum denn? Als ich sah, dass es den Gottlosen so wohl geht, das Wort, was da im Hebräischen steht, ist das Wort Shalom. Shalom heißt Heil. Die Logik war bisher nämlich die, die Pharisäer haben noch etwas davon. Wenn einer Gott gegenüber getreu und fromm lebt, dann antwortet Gott darauf, indem er ihm Shalom schenkt. Und Shalom ist im Alten Testament etwas ganz Weites. Das hat mit dem Viehstall zu tun. Paradies, das kann ja nicht mal Gott aushalten. Schluss der Sadduzäer, also gibt es keine Totenauferstehung. Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Weder von den Möglichkeiten Gottes, von der Kraft Gottes. Gott kann nämlich durchaus die Situation so verändern, dass sich dann nicht mehr sieben Männer um eine Frau streiten. Sie werden nicht freien, noch sich freien lassen. Es wird ganz anders sein, aber herrlich. Vielleicht sage ich das mal in Klammern. Es wird anders sein, aber herrlich. Als unser Ältester, eben der nicht mehr lebt, seine erste Märklin-Eisenbahn kriegte, war er ganz fasziniert davon. Herrlich war das mit der Märklin-Eisenbahn. Und irgendwie kam die Rede auf die kommende Welt und das Reich Gottes. Und plötzlich kriegte er Angst, es könnte in der kommenden Welt, und wenn das Reich Gottes käme, ihm an die Märklin-Eisenbahn gehen. Ob es da auch noch Märklin gibt, und da sagt er plötzlich, es soll aber alles so bleiben, wie es ist. Wenn das Reich Gottes kommt, das könnte gefährlich sein für Märklin-Eisenbahn, Schaltlattenschränke und je nachdem, was sie sonst noch so lieben. Es wird anders sein, weil da muss man den Jungen sagen, wenn es keine Märklin-Eisenbahn gibt, da gibt es etwas viel Schöneres. Wenn es keine Ehe mehr gibt, dann wird das in eine höhere Gemeinschaft aufgehoben. Keine Bange, das Werk Gottes sinkt nie, es steigt immer. So ist das auch hier, es steigt immer, es geht immer vorwärts. Deshalb, deine Güte ist besser als Leben. Jesus sagt ihnen also, ihr kennt weder die Kraft Gottes, noch kennt ihr die Heilige Schrift. Was steht nämlich in der schmalen Bibel der Sadduzäer, die ja nur die fünf Bücher Mose haben, da steht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, dann definiert sich Gott nicht an Leichen. Dann ist eben dem Ich Bin Gottes der Abraham mit eingeschlossen. Also wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, sagt Jesus, dann lebt Abraham. Das zeigt nur, dass ihr von Bibel nichts versteht, ihr lieben Sadduzäer. Schämt euch. Das ist also dieser Grundgedanke hier, Gottes Gemeinschaft, die um Gottes Willen nicht getrennt werden kann. Noch einmal. Mit wem Gott einen Bund geschlossen hat, mit wem Gott angefangen hat zu reden, der ist gewiss unsterblich. Um Gottes Willen, nicht seine eigenen Qualitäten sehen. Jetzt gibt es einen dritten Schritt im Alten Testament. Dieser dritte Schritt im Alten Testament gehört dann in den Umkreis einer neuen Tür. Jetzt muss man ja fragen, ja, wenn das nun schon so ist, wir müssen die Scheol nicht mehr fürchten. Nun ja, Scheol. Wir haben die bleibende Gottesgemeinschaft, aber wie wird das denn aussehen? Und da gibt es mit dem Buch Daniel beginnt, das heißt eigentlich mit dem Buch Sacharja, eine Tradition im Alten Testament, die nennt man Apokalyptik. Und Apokalyptein, Kalyma heißt die Decke, Eukalyptus ist etwas, was Ihnen den Hals gut zudeckt, Eukalyptus. Und Apokalyptik heißt die Decke wegziehen. Gott zieht Decke weg und da wird etwas entdeckt. Was wird entdeckt? Dass Gott etwas vorhat, der Schöpfer Gott mit seiner ganzen Welt und der Schöpfer Gott auch mit unserer Leiblichkeit. Wir haben diese Stelle, denke ich, im Danielbuch gelesen, dass es um Auferstehung der Toten geht. Zunächst sehr vorsichtig, das klingt noch begrenzt. Viele, die unter der Erde schlafen werden, aufwachen. Die einen zum Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Stande. Da beginnt das Motiv von der Totenauferweckung. Und ganz ähnlich lesen wir es ja in dem Jesaja-Wort. Zunächst heißt, die Toten sterben, aber deine Toten werden leben. Und in dem Zusammenhang gehört auch das grandiose Gemälde aus dem Hesekiel-Buch, wo ganz Israel nur noch ein Leichenfeld ist. Und dann kommt der Geist Gottes und dann beginnt ein Raunen. Und dann kommen Adern und dann kommen Fleisch und Muskeln und dann beginnt das Leben. Hinter diesem Bild steht die Grundüberzeugung, dass wo Gott ist, nicht Verwesung ist, sondern neuer Himmel, neue Erde. Es gibt also im Alten Testament die Erwartung, dass am Ende der Zeit, wenn diese Welt am Ende ist, Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird und dass dazu Auferweckung gehört. Freilich Auferweckung in einer tiefgehenden Verwandlung. So, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, so weit geht ungefähr der Weg des Alten Testamentes. Gott nimmt seine Leute bei der Hand und dann führt er sie einen Weg und da sehen sie plötzlich, es wird dunkel, sie stehen vor unheimlichen Fragen und dann stößt sich eine Tür auf. Zunächst einmal die Bitte, Herr, lass mich doch ja nicht sterben, damit ich dich noch weiter loben kann. Denn bin ich tot, dann findest nicht mal du mich mehr. Vielleicht einige Archäologen, aber Gott nicht. Dann kommt die nächste Stufe. Und wenn ich auch sterben müsste, was soll's? Du bist doch bei mir. Was heißt hier schon sterben? Was heißt Himmel und Erde? Was heißt Hölle, wenn ich nur bei dir bin? Die Kerngewissheit des Glaubens. Und dann von der Apokalyptik her, die Erkenntnis, ja, und Gott hat einen universalen Entwurf mit Himmel und Erde und mit unserer Leiblichkeit. Wir werden auferstehen. Sie können das sehr interessant studieren im Neuen Testament. Die Pharisäer haben diesen Offenbarungsweg Gottes mitvollzogen. Ich will das mal in Klammern sagen. Die Pharisäer waren die Besten, die es in Israel gab. Gerade darum gab es Streit mit Jesus. Die Pharisäer waren nicht das, was wir manchmal aus ihnen machen. Nicht, wenn da einer sagt, ich faste zweimal die Woche und den Zehnten von allem, was ich umsetze, gebe ich fürs Reich Gottes, da muss man sich mal ab und zu fragen, ob bei uns der Glaube so tief in die Magenfrage und ans Portemonnaie geht. Und dann machen wir uns über diese Pharisäer lustig. Oh nein, die Pharisäer waren das Beste, was es in Israel gab, aber von der Gnade haben sie nichts verstanden. Deshalb gab es den Streit mit Jesus. Geistlich unendlich viel schwächer waren die Sadduzäer. Die Sadduzäer sind nie weggekommen über den Gedanken mit dem Todesschluss. Die Pharisäer glaubten an eine Auferweckung der Toten. Das war also der alttestamentliche Horizont. Und jetzt erhebt sich über dieser Verheißungsgeschichte die Kuppel, dass sich das in Jesus Christus erfüllt. Es erfüllt sich in Jesus Christus, und zwar in einer ganz neuen Weise. Das eine, was da so ungemein erregend ist, ist die Botschaft davon, wir lesen sie im ersten Petrusbrief, dass Jesus höchst selbst in die Scheol gegangen ist. Ist also die Osterbotschaft nicht nur die Botschaft, dass am Ort der Unreinheit, am Ort der Verwesung, am Ort des Grabes Jesus gewesen ist. Nicht, wenn man da vor diesem tiefen Loch steht, diesem gähnenden Abgrund eines Grabes. Und wenn dann es beginnt, was die dunkle Todesnacht mir auch für Gedanken macht, dann darf ich wissen, und mitten in so einem Loch ist er gewesen. Die Löcher, die wir Gräber heißen, sind durch ihn geheiligt. Aber jetzt geht der erste Petrusbrief noch ein ganzes Stück weiter und sagt, dass, das ist exegetisch umstritten, ich nehme jetzt mal die eine Fassung, in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostern, Jesus im Geist die Scheol aufgesucht habe, ins Totenreich hinabgestiegen, also in den Ort der unreinsten Unreinheit. Und was habe er da getan? Einmal wird gesagt, er habe denen, die damals als Noah-Generation ertrunken sei, das Evangelium verkündigt. Und dann geht es noch ein Stück weiter, da ist die Rede davon, dass er allen Toten das Evangelium verkündigt habe. Es gibt ja Gemälde, in denen das sehr schön dargestellt wird, dass Jesus in der Scheol, da krabbeln sie dann alle herum, Adam und Eva und ähnliche Wesen, seine Siegesfahne aufgerichtet hat. Also da, wo die dunkle Todesnacht uns Gedanken macht, da steht die Siegesfahne Jesu Christi unten in der Scheol. Das heißt nun aber, die unreine Welt ist Territorium Gottes. Er hat sie erobert. Also er geht hinein in die Totenwelt. Und das alte Wort Sheol und Hades wird jetzt verwandelt. Wer an Sheol und Hades und Totenwelt denkt, der muss dann Jesus drüber schreiben. Er hat es durchschritten. Aber nicht nur von seiner Gegenwart in dieser Totenwelt ist die Rede, sondern auch von seinem Wirken. Er war nicht nur da, sondern er hat das Jesus-Christus-Evangelium ausgerufen. Das heißt nicht Allversöhnung, aber Allevangelisation. Das heißt, dass Gott einen Weg gefunden hat, auch jenen, die vor Christus gelebt haben, die Botschaft von Karfreitag und Ostern fröhlich in die Ohren zu rufen. Luther sagt, glaubst du, so hast du. Gott hat die Scheol erobert und nun sind die unreinsten dunklen Orte voll von Jesus. Das ist der erste Schritt. Es wird also dieses hier erfüllt. Die Angst vor der Scheol ist am Ende, wo Jesus die Scheol erobert hat. Dann wird diese zweite Schicht erfüllt. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir sind mit Jesus zusammengewachsen. Wir sind mit Jesus verbunden. Denken Sie an den Taufspruch, den sich der Norman ausgesucht hatte, Und nicht lange danach ist er gestorben, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Das ist seltsam, die Auferstehung ist doch für die Juden ein Vorgang. Etwas, was irgendwann mal am jüngsten Tag geschieht. Und jetzt sagt Jesus, denkt nicht an den Vorgang, sondern die Auferstehung ist in mir schon da. Und wer bei mir ist, der hat sie heute schon. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann der Satz, der mich, wenn ich ihn lese, immer wieder neu betrifft. Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Hören Sie, Sie sterben nicht mehr. Dass wir durch das Loch hindurch müssen, ist schrecklich und furchtbar. Aber es ist im Sinne dieses Wortes kein Sterben, denn sterben kann man nicht in der Gegenwart Jesu. Der Gegenwart Jesu ist das Leben da und es verlässt uns keinen Augenblick. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist diese zweite, die bleibende Gottesgemeinschaft. Das dritte, die Auferweckung der Toten, die hängt jetzt daran, dass wir bei Jesus sind und zu Jesus gehören. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Martin Luther sagt das in einer Predigt mal sehr eindrücklich. Man müsse sich eine Geburt, eine Entbindung vorstellen. Wenn bei einer Entbindung das Kind so liegt, dass der Kopf zuerst kommt, dann ist alles gewonnen. Und wenn der Kopf das Tageslicht erblickt hat, sagt Luther, dann sagen die Weiber, es ist alles gelungen. Dass da noch Ärmchen dranhängen und Beinchen und sonst etwas, das macht überhaupt nichts, wenn der Kopf durch ist. Was angewachsen ist, kommt dann mit ins Leben. Unser Haupt ist durch. Unser Kopf, Jesus Christus, ist durch die Auferstehung schon hindurch. Sollte es damit uns noch Nöte haben, was die dunkle Todesnacht mir auch für Gedanken macht. Ich habe das hier oben auch dreifach gegliedert. In Jesus ist das alles wahr. In dem abscheulichen Reich der Finsternis und des Schweigens, wo Gott nicht gedenkt und wo man Gott nicht mehr loben kann, da steht jetzt die Siegesfahne Jesu Christi, den Toten das Evangelium gepredigt. Da, wo Gott eine Geschichte mit einem Menschen angefangen hat, da steht diese Geschichte jetzt in dem Namen Jesu Christi. Der große Spurgeon hat auf seinem Sterbebett gesagt, seine ganze Theologie sei zusammengeschmolzen in den Satz, Jesus starb für mich. Dieser Jesus, der meine Sünde weggetragen hat, der ist das Leben, bleibende Gottesgemeinschaft. Und das Letzte ist, so gewiss er durch ist, durch den Tod, so gewiss nimmt er uns mit. Ich schaue nach der Uhr und sehe, dass wir, oh Wunder, doch noch einen kurzen Blick tun können auf die beiden Texte. Einmal ist das Psalm 22. Ich kann das jetzt nicht so machen, wie ich möchte. Das so machen könnte, wie ich möchte, dann würden wir ihn miteinander lesen und auslegen. Ich möchte Sie nur mal darauf hinweisen, Sie dem nachgehen könnten, das wäre einmal ein richtiges Bibelstudium wert. Psalm 22, Sie wissen, Psalm 22 ist uns bekannt als der Leidenspsalm Jesu. Und dieser Psalm 22 hat zwei Teile. Er beginnt mit dem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt ein erschreckendes Leidenslied dieses Gequälten. Und dann in Vers 23 ein plötzlicher Umbruch. Wir haben das heute Morgen schon mal gehört, wenn das vorher Moll war. Also ich sage jetzt mal demoliert. In D-Moll, weil doch alles kaputt ist. Kommt jetzt eine strahlende Siegesfanfare in C-Dur. Der Psalm bricht um. Was ist denn vorher gesagt? Ich will das ganz kurz andeuten. Vorher wird von diesem Menschen Schreckliches berichtet. Nämlich, ja, können wir gern. War jedenfalls Dur, nicht? Über nähere Formen nicht diskutiert. War Dur. Es wird hier ein Leiden beschrieben, das eigentlich alle Dimensionen sprengt. Sie müssen das einmal nachlesen, im Psalm 22 kommen immer wieder Vertrauensrufe. Du, mein Gott. Und dann schildert dieser Mensch seine Nöte. Zum Beispiel. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf und dann wird er verlacht. Erklage es dem Herrn. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, das sind Bilder. Mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie aus. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Das ist schon ein Verwesungsprozess. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Da möchte man an eine stark fieberige Erkrankung denken. Du legst mich in des Todes Staub. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich. Jetzt wird sein Hab und Gut verteilt. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Es ist dann davon die Rede, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Es gibt auch eine Übersetzung, die heißt meine Hände und Füße abgehackt. Das gab es in der Antike, dass man jemanden so zu Tode hinrichtete, dass man ihm Hände und Füße abhackte. Wenn Sie das durchlesen, dann stellen Sie fest, dass man gar nicht sagen kann, was hat er eigentlich für eine Not? War er krank? Ja, er war auch krank. War das seine Not, dass er aus der Gemeinschaft ausgestoßen, exkommuniziert war, aus dem Volk und aus der Gemeinde? Ja, auch das, Gemeinschaft verloren. War er verfolgt und rechtlos? Ja, auch das, bis hin zur Exekution. Er wurde hingerichtet. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und schließlich sein letztes Hab und Gut verteilen sie unter sich. Das heißt, das Ganze läuft zusammen in dem Satz, ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr. Und dann kommt der erschreckendste Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, in diesem Psalm werden alle nur denkbaren Nöte, die einen Menschen betreffen können, soziale Nöte, oder die Not, dass Hab und Gut verloren geht, dass das Leben einem genommen wird, bis zur Hinrichtung, bis zur Folter, dass man ein Outcast ist, ein Ausgestoßener, dass man an Krebs zugrunde geht. Alles dieses wird in einer Person konzentriert. Man könnte sagen, hier ist das Urleiden verdichtet, wie es größer nicht mehr geht. Und eigentlich könnte man nicht sagen, dass wir uns irgendeinen in Israel ausdenken könnten, dem es so ergangen wäre. Hier ist geradezu ein Modell, wie das aussieht. Ja, wie sieht das aus, wenn Gott einen Menschen verlässt? So sieht er es ja jedenfalls. Und dann schreit er immer wieder, ach, erbarm dich doch, meine. Und dann kippt das Ganze um in einen Lobgesang. Jetzt muss man sich eins deutlich machen, in alten Israel gab es das sogenannte Todah-Opfer und das Todah-Mahl. Kürzlich hörte ich von jemandem, der eine christliche Gemeinde der Türkei besucht hatte, der sagte, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein richtiges Todah-Fest erlebt. Was war da gewesen? Da war ein türkischer Bruder aus einer schweren Krankheit genesen und dann hat er seine ganze Verwandtschaft und seine Freunde eingeladen zu einem großen Festmahl. Dann ist er aufgestanden und hat gesagt, kommt her, ich will erzählen, was Gott bei mir getan hat. Und dann hat er berichtet, wie Gott ihn errettet hat aus seiner Not. Und dann ging das über in ein fröhliches Mahl. Das gab es in Israel, das Todah-Mahl, Gott preisen und mit den Menschen feiern. Wenn Sie jetzt einmal hineinschauen, von Vers 23, da spricht er sein Gelübde aus, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, vor der Gemeinde will ich den Herrn rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, alle vom Haus Jakob, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Dann 26, ich will dich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen. Jetzt kommt etwas, was Johann Sebastian Bach in einer Kantate sehr schön vertont hat, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Da müssen Sie an das Mahl denken. Und jetzt, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden. Da sind plötzlich die Heiden im Spiel. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn das Reich des Herrn ist da. Verkündigung Jesu, die Basileia Tuteu, das Reich Gottes ist da und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Jetzt sind es nicht nur die Kinder Jakobs, jetzt sind es nicht nur die Heiden bis an die äußersten Inseln. Inseln sind da, wo die Erdplatte zerbröckelt. Wo die Erdplatte an den äußersten Säumen zerbröckelt, da spricht das Alte Testament von den Inseln. Das ist der letzte Rand der Welt. Die kommen dazu, aber auch diejenigen, die in der Erde schlafen, beten an. Es werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht erhalten konnten. Jetzt noch was. Er wird Nachkommen haben. Vom Herrn wird man verkünden vor Kindern und Kindeskind. Dem Volk, das erst noch geboren wird. Jetzt muss ich eine zweite Folie auflegen. Hier hatten wir das Urleiden des Einen. Jetzt wird beschrieben, wie es eine Heilstat gibt. Die Rettung des Einen und was hier alles einstimmt. Die Rettung des Einen, die hier passiert ist, die greift die Mitwelt ein. Da links. Mitwelt, das heißt Israel. Die ganze Gemeinde Israels muss sich mitfreuen bei dem, was da geschehen ist. Ja, was macht das für einer gewesen sein? Dann wird gesagt, die Mitwelt aber noch viel weiter, auch die Goyim, auch die Heiden müssen sich mitfreuen. Die sind eingeladen. Und dann geht er weiter und sagt, die Vorwelt, all die Toten sollen daran Anteil bekommen. Und dann sagt er auch, die Nachwelt, alle, die noch nicht geboren sind, von dieser einen Rettungstat profitieren die Toten wie die Lebenden, Juden und Heiden, diejenigen, die unsere Enkelkinder einmal sein werden und unsere Vorvorfahren bis hin zu Adam. Das ist ja ein ungeheurer Text. Und dann heißt es, auf diese Weise richtet Gott sein Reich auf. Psalm 22 beschreibt also im ersten Teil das Urleiden eines, bei dem alle Not zusammengeballt ist und er schreit, ich bin kein Mensch mehr und Gott hat mich verlassen. Und jetzt ist es eben dieser Gott, der den einen aus dem Tod herausrettet und das, was an dem einen geschah, das kommt jetzt der ganzen Menschheit zugute. Was muss man jetzt nur noch tun? Sie müssen jetzt nur noch die Passionsgeschichte Jesu lesen. Dann werden Sie sehen, wie Sie einem Satz nach dem anderen begegnen aus Psalm 22. Und dann wird plötzlich deutlich, was das bedeutet, dass Jesus nicht nur den ersten Vers betet, so wird man sich das nicht vorstellen dürfen, sondern dass Jesus als Sterbender den Psalm 22 betet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, über mein Gewand das Los geworfen. Die Leute, die ringsherum gehen, verspotten mich und schütteln die Köpfe. Das ist eine Abwehrgeste, damit die Krankheit der Dämon nicht überspringt. Man könnte das jetzt deutlich machen und dann würde das so aussehen. Bei der Kreuzigung Jesu, da sind die Leute, die ihn lästern und die Köpfe schütteln. Da sind die Leute, die seine Kleider teilen. Da ist beim Sterben der Ruf, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Und dann die Auswirkungen auf das Sterben Jesu wird beschrieben. Da ist der Hauptmann, das ist der Gipfel der Matthäus, der Markus-Geschichte. Ein Heide sagt, wahrlich Gottes Sohn. Die anderen verstehen nur Bahnhof. Dann in Matthäus heißt es, da gibt's ein Erdbeben und es taten sich Gräber auf und erschienen viel Leiber der Heiligen. Und dann in Matthäus 28 von Ostern her wird gesagt, und jetzt geht hin, verkündigt das Evangelium allen Goyim, allen Heiden. Das heißt, Psalm 22 wird so in die Passionsgeschichte eingezeichnet, dass gesagt wird, da ist es wahr geworden. Das Urleiden des einen, der alle Not, alle Gottverlassenheit, allen Fluch auf sich gezogen hat. Und aus dem Urleiden des einen ist jetzt Heil für alle. Sie sollen kommen, die vom Hause Israel, und sie sollen kommen, die Heiden. Die Toten sind eingeladen, jetzt mitzufeiern. Das Leben ist erschienen. Und unsere Enkel und Urenkel sind nicht nur Material für die Umweltverschmutzung und den Weltuntergang, sondern Kandidaten des ewigen Lebens, weil diese Rettungstat geschehen ist. Psalm 22. So, jetzt springe ich zu 1. Korinther 15. Das ist ja das große Auferstehungskapitel. Was muss man den Korinthern dankbar sein, dass sie so schlechte Theologen waren? Der Paulus schrieb ja immer nur, wenn die ihn durch irgendwelche Torheiten herausforderten. Wenn sie nicht so einen Unsinn gemacht hätten im Zusammenhang des Abendmahls, hätte Paulus sich nicht zum Abendmahl geäußert. Und dann hätte sicher nicht nur die Bultmann-Schule behauptet, Paulus hatte vom Abendmahl keinen Sinn. Jetzt machen die Korinther sehr merkwürdige Geschichten im Blick auf die Auferstehung. Man weiß gar nicht genau, was der Hintergrund ist. Eine Deutung besagt, die Korinther waren Griechen. Und jetzt waren sie überzeugt, wir haben den Heiligen Geist versiegelt, das ist ja schön, aber sie sind vom Geist auch schon so durchtränkt, dass unser inwendiger, geistiger Mensch im Grunde schon im Himmel ist. Unser Leib hat aber sowieso keine Bedeutung. Deshalb ist das ja ganz schön mit dem zum Himmel gefahrenen Geist Christus, aber was geht das unsere Leiblichkeit an? Und dann kommen Sie eigentlich zu dem Satz, dass wohl dann Jesus nicht auferstanden sei. Und jetzt macht Paulus einen Kahlschlag. Ich lasse die Folie liegen und lese erst einmal die Verse und lege dann die Folie auf. Paulus sagt, angenommen, es wäre so. 15 ab Vers 14. 1. Korinther 15 ab Vers 14. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich. Dann ist auch euer Glaube vergeblich. Dann wären wir Lügenzeugen gegen Gott. Weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er doch gar nicht auferweckt hat. Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Der Kahlschlag sieht also etwa folgendermaßen aus. Was wäre, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre? Alles, was wir predigen in Gemeinschaftsstunden, in Kirchengemeinden, bei Evangelisationen, wäre nichts als verlogene Ideologie. Wäre maßloses Geschwätz. Nichts wäre gedeckt. Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, dann sollten wir schnell unseren Beruf an den Haken hängen. Wir würden unseren Talar verkaufen müssen und andere, die dieses schwarze Kleidungsstück nicht haben, müssten jedenfalls den Mund halten, denn es ist ja alles Lüge. Ein lieber Bruder hat mir mal gesagt, den ich sehr schätze, wenn es mit Jesus nicht wahr sein sollte, dann hätte ich doch wenigstens mit Jesus glücklich gelebt. So denkt Paulus nicht. Paulus geht zum Realitäten, nicht darum, dass Jesus sozusagen unsere Seele stabilisiert, dass wir etwas von ihm haben, sondern ist der Scheck gedeckt? Unsere Predigt wäre die dümmste und verlorenste Ideologie, die es gibt, wenn er nicht auferstanden wäre. Unser Glaube wäre ein Nichts, ein Schlag ins Wasser. Die Christen werden die infamsten Lügner, die es gibt, denn sie unterstellten Gott Dinge, die er nie getan hat. Die Sünden wären die letzte uns verdammende Realität. Wäre er nicht auferstanden, dann würden die Sünden am Ende das letzte Wort über uns haben. Wäre er nicht auferstanden, dann wären diejenigen, von denen wir sagen, sie sind bei Christus, sie sind beim Herrn, verlorene Leute. Wissen Sie, verloren heißt ja etwas, was seinen Ort nicht hat. Man kann einen Knopf verlieren oder 5 Mark verlieren, die sind immer dann verloren, wenn sie ortlos geworden sind. Da nicht mehr sind, wo sie hingehören. Wenn sie gründlich ortlos geworden sind, findet man sie auch nie wieder. So sind verlorene Leute solche, die auf ewig ihren Ort verloren haben, nämlich ihre Beziehung zu Gott. Das ist Verlorenheit. Und die Christen? Ja, das sind also Narren bis zum Äußersten. Jetzt bemühen sich die Christen, wenn sie Gemeinschaftsleute sind, ja auch einigermaßen mit großer Mühe, sich nicht so gehen zu lassen wie andere. Was die Sexualität angeht und was das Geld angeht. Sie konzentrieren sich, um Jesus Christus zu gefallen, und es wäre alle Blödsinn gewesen. Paulus sagt bei dieser wahrhaft nihilistischen Predigt des toten Christus, es gäbe keinen Gott, da sagt er, dann lasst uns doch das alttestamentliche Sauflied anstimmen, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann haben die Drogenleute recht. Dann haben die Leute, die sich verpowern in der Sexualität, sie haben recht. Paulus sagt nicht, es gibt neben Jesus Christus auch sonst noch eine humanistische Ethik, die ja auch ganz schön wäre. Sondern wäre Christus nicht auferstanden, dann herrschte Christus oder Chaos. Nun ist bei Paulus aber dieser Kahlschlag nicht das letzte Wort, sondern jetzt kommt noch mal eine strahlende Fanfare. Damit schließe ich heute. Nun aber ist Christus erstanden. Er ist erstanden. Jetzt gehen wir den einzelnen Strahlen nach, die aus dieser Sonne gehen. Er ist erstanden. Jetzt ist was gilt weil. Das erste war, was wäre wenn, jetzt was gilt weil. Der erste Strahl. Weil Christus auferstanden ist, kann man nichts Vernünftigeres tun, als den Namen Jesus groß zu machen. Der Hermann Betzel sagte immer, eins tut Leute, sagt etwas Großes von Jesus. Man kann in seinem Leben nichts Besseres tun, als etwas Großes von Jesus sagen, weil er auferstanden ist. Das Evangelium ist das Einzige, was lohnt, bis er wiederkommt. Und vom Evangelium her der Stoß in die Mission. Der andere Strahl. Dann ist unser Glaube das Realistischste, was es überhaupt gibt. Nur unser Glaube packt dann die Wirklichkeit, die Es-Wirklichkeit, die Du-Wirklichkeit, so haben wir es heute Morgen gehört, und die Ich-Wirklichkeit, die eigene Existenz. Wer ich bin, unendlich geliebt als verlorener und verdammter Sünder. Wer du bist, einer, der einen Christus wert ist, weil Jesus sein Blut für ihn gegeben hat und ein Kandidat des ewigen Lebens. Und wer der andere ist, und wer die ganze Welt ist, ich kann es alles nur noch von Ostern her definieren.